Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. In Düsseldorf hat die Landesregierung gestern versucht, Tumulte in einem Freibad im Rahmen eines sogenannten Wertedialogs aufzuarbeiten. Unser Landeskorrespondent war vor Ort. Und wir schließen unsere Themenreihe in diesem Sommer ab, in der wir uns mit Wahlversprechen und deren weiteren Werdegängen beschäftigt haben. Wir sprechen darüber mit der Politologin Andrea Römmele. Es gibt Menschen, die Freibäder mittlerweile als Angsträume bezeichnen. Fakt ist zumindest, das Düsseldorfer Rheinbad wurde zuletzt dreimal geräumt. Doch ob das wirklich notwendig war, ist weiterhin umstritten und nicht komplett aufgeklärt. Gestern lud das NRW-Landesministerium für Integration zu einem Wertedialog ein, verbunden mit der Diskussion um Freibäder, die derzeit läuft. Moritz Küpper berichtet.
Die Veranstaltungsmikrofone sind aus, die Bühne im Foyer des Düsseldorfer Stadions, eben direkt neben dem Rheinbad gelegen, steht nun voller Menschen. Es gibt Brezeln und Softdrinks, als ein Mann auf Knut Wesselmann zukommt.
Ich wollte mich ganz herzlich bedanken, weil ich der Meinung bin, dass Sie der Einzige sind, der die Sache realitätsbezogen auf den Punkt gebracht hat. Ganz herzlichen Dank.
Ja, wir sehen uns.
Gut eine Stunde vorher hat sich Wesselmann, weißes Polohemd, rote kurze Hose, ein Mann in der zweiten Lebenshälfte, gemeldet. Am Tag der ersten Räumung des Rheinbades wollte er schwimmen gehen. Da war es bereits geschlossen.
Dann bei dem dritten Vorfall war ich persönlich anwesend. Ich habe es gesehen. Ich war 10 Meter entfernt, dass eine Gruppe von 60 bis 70 Schwarzafrikanern dort im Endeffekt die Rutsche hochgerannt sind. Für mich ist es eine bedrohliche Situation gewesen. Meine Frau hat gesagt, lass uns sofort das Rheinbad verlassen, weil gleich geht's hier los.
Es ist die Wortmeldung, die die Diskussion ins Rollen bringt. Bereits vorher hat Wladimir Chetverik, Schwimmmeister im Rheinbad, einen Einblick in seinen Alltag gegeben.
Also man wird auch also mit Vergewaltigung gedroht, also mit Vergewaltigung der Mutter. Es wird auch beispielsweise solche Sachen gesagt, also ich töte dich und ich zünde dich auch an. Und mit solchen Sachen also müssen wir dann auch umgehen können.
Wertedialog, so heißt die Veranstaltung, die das NRW-Integrationsministerium seit März betreibt. Diskutieren mit Bürgerinnen und Bürgern, Respekt, Solidarität, Integration sind die Schlagworte. 3 Abende gab es bisher, weitere sind geplant. Doch die vermeintlichen Vorfälle, die Räumungen des Rheinbades, führten nun zu einem Termin außer der Reihe, so Integrationsminister Joachim Stamp von der FDP. Seine Erkenntnis hinsichtlich der Diskussionskultur hierzulande ist,
dass man häufig bei dem einen Beitrag gleich von der einen Seite als Nazi beschimpft wird und bei einem anderen Beitrag von der anderen Seite als linksversiffter Gutmensch.
Was genau im Rheinbad passierte, ist weiterhin unklar. Diskutieren ohne Faktenbasis also, die Tatsachen des gestrigen Abends. Trotz der bundesweiten und tagelangen Schlagzeilen sind nur gut 50 Menschen gekommen. Gibt es eine Diskussion mit enormer Bandbreite von Medienkritik?
Die Menschen sich darüber aufregen, dass Jugendliche mitten in der Pubertät auf blöde Ideen kommen. Das finde ich höchst originell. Und wenn das dazu dient, das Sommerloch in den Medien zu füllen, das ist nämlich mein Eindruck, dann entsteht genau das, was wir eigentlich alle nicht wollen, nämlich dieser negative Blick.
Über die Ansichten einer Kinderärztin mit Migrationshintergrund, die ein Kopftuch trägt.
Natürlich begegnen uns Menschen unsicher, aber wir sind auch unsicher. Und ich glaube, unsere Unsicherheit, weil wir anders aussehen als alle anderen in diesem Land, verursacht bei uns Unsicherheit. Und unsere Unsicherheit übertragen wir auf alle anderen.
Über Erfahrungen einer Schwimmlehrerin aus dem benachbarten Hilden.
Und da war ein ganz neues Phänomen, und zwar, dass die Jugendlichen plötzlich, ich sag jetzt mal, in Gruppen auftraten. Vorher waren das mal so 2, 3, und plötzlich kamen dann 20 und immer mehr. Und ein ganz großes Problem ist einfach der Respekt. Und ich muss dazu sagen, es waren nicht nur Jugendliche mit Migrationshintergrund, sondern einfach alle.
Vieles wird gesagt.
Ich möchte positiv erwähnen, wir haben einen enormen Ausländeranteil von Menschen, die uns sehr viel Freude machen. Die werden als Gruppe gar nicht erwähnt. Das sind die Japaner. Die geben uns ein Feuerwerk, die räumen hier auf, die machen den Japan-Tag. Die parken nicht mal falsch.
Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel für das fehlerhafte Krisenmanagement kritisiert.
Warum denn diese
diese Anschuldigung, warum kann man denn nicht mehr auf den Dialog bauen und gucken, dass man da vernünftige Lösungen findet?
Und die Warnung des Sozialarbeiters Sammy Chacharira vor einer, wie er es nennt, Live-Radikalisierung der Debatte.
Dass wir sozusagen jegliche Zwischenfälle, wie sie auch jeden Tag in Deutschland passieren, wo migrantische Menschen, egal wo sie herkommen, involviert sind, dass wir sofort sämtliche Debatten der Integration, der Migration, des Islam, des Flüchtlings und so weiter da abarbeiten müssen, das tut unserer Gesellschaft nicht gut und sie wird unserer Gesellschaft nicht gerecht. Das ist das Erste.
Gut 2 Stunden dauert die Diskussion, vieles bleibt offen, doch Knut Wesselmann, der Mann mit dem weißen Polohemd, ist zufrieden, lobt.
Die offene Diskussion, dass jeder, der im Endeffekt etwas beitragen wollte zu dieser Situation, auch dieses beitragen konnte.
Mehr Ventil also als Reparatur. Und am Wochenende will Wesselmann dann wieder schwimmen gehen.
Sobald es warm wird, ich gehe davon aus, ab Samstag wieder.
Eben im Rheinbad.
Und aus Düsseldorf war das ein Bericht von Moritz Köpper.
Versprochen, gebrochen, Wahlversprechen und was aus ihnen geworden ist. Die Sommerreihe in Deutschland heute.
So, wir haben in diesem Sommer bei Deutschland heute also anhand einiger Beispiele eingehend das Thema Wahlversprechen vertieft. Diese Reihe schließen wir heute ab und wollen das Thema und ein paar Beispiele analysieren. Vor der Sendung haben wir deswegen mit der Politologin Andrea Römmele von der Berliner Hertie School of Governance gesprochen. Die erste Frage an Sie war, ob Politiker grundsätzlich mehr versprechen, als sie halten können.
Nee, das kann man eigentlich pauschal nicht so sagen. Das hat auch die politikwissenschaftliche Forschung sehr schön gezeigt, dass Politiker sich durchaus im Klaren sind, dass das, was sie versprechen, dass sie das auch liefern müssen. Es gibt Studien darüber, die sich auch im internationalen Vergleich angeschaut haben, ob das, was Parteien versprechen, sich danach auch im Haushalt einer Regierung wiederfindet. Und da sind die Ergebnisse eigentlich ganz beruhigend. Wir diskutieren ja in Deutschland auch gerade, ob das, was die Große Koalition versprochen hat, jetzt auch sichtbar wird. Also liefern wir das auch, was wir versprochen haben? Und da sind die ersten Zahlen ja ganz ermutigend. Aber natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass vor allem in Ländern, in denen Koalitionsregierungen herrschen und wir in Deutschland, auch in unseren Bundesländern, haben ja nicht nur 2, sondern teilweise auch 3 Parteienregierungen. Und da geht es eben nicht mehr nur um das, was eine Partei verspricht, sondern da muss man sich nach der Wahl als Koalition ja auch zusammenfinden und muss letztendlich auch Kompromisse machen.
Und da ist ja dann die Frage bei der Kompromissfindung, ist es schwieriger, dann Programme oder Versprechen umzusetzen, je mehr Parteien in einer Koalition dann dabei sind?
Ja, natürlich ist das so. Also da hat natürlich jede Partei ein Thema, wo sie sagt, da rücke ich gar nicht ab. Das könnte ein Dealbreaker sein, also etwas, was letztendlich dann die Koalitionsverhandlungen zum Platzen bringt. Und da ist es natürlich für jede Partei wichtig, das Thema, das für die eigene Wählerschaft zentral ist, auch weiter prominent im Koalitionsvertrag zu verankern.
Und dann ist aber auch noch die Frage, wie man es umsetzt, weil nur wenn es auf dem Papier erstmal drin steht.
Genau. Ja, natürlich. Und da ist eine ganz zentrale Frage auch, wie man damit umgeht. Ein beliebtes Mittel, wenn man schon erspürt, dass es vielleicht ein Thema ist, wo man ein bisschen mehr Kompromisse eingehen muss, dass man hier auch auf die Zeitschiene geht, dass man sagt, ja gut, das können wir jetzt nicht in 3 Jahren umsetzen, aber vielleicht in 5 oder 8 Jahren. Ganz klar, also hier ist die Kompromissbereitschaft gefragt, aber auch die Kreativität gefragt. Und wenn wir 2 Parteien haben, also wenn wir eine Koalition haben, die nur aus 2 Parteien besteht, ist es natürlich durchaus einfacher, als wenn wir mehr Parteienkoalitionen haben. Momentan sieht es ja in Deutschland danach aus, dass wir uns in sehr vielen Ländern, vielleicht auch auf Bundesebene, auf mehr Parteienkoalitionen einstellen müssen. Und da ist es dann mit den Wahlversprechen und mit den Umsetzungen dann natürlich deutlich schwieriger.
Da können wir später nochmal drauf zurückkommen, auf die Frage, was sich sozusagen dann in der Zukunft ändern könnte oder ändern muss. Nochmal kurz zu den Wahlversprechen heute, beziehungsweise zur Forschung. Gibt es bestimmte Themen, bei denen Versprechen besonders oft nicht eingehalten werden?
vielleicht generell zu, dass man sagt, für wen Wahlversprechen wichtiger sind. Also wir unterscheiden in der Politikwissenschaft bei Wahlen natürlich zwischen Amtsinhabern und Herausforderern. Mhm. Und Koalitionen oder Parteien, die aus der Regierung heraus wieder in eine Wahl gehen, können natürlich auf zurückliegende Erfolge verweisen. Dass sie damit werben, das hat Frau Merkel ja in ihren Wahlkämpfen par excellence immer dargelegt, dass sie auf ihre zurückliegenden Erfolge verwiesen hat. Sie kennen mich. Das ist ein typischer Amtsinhaberwahlkampf. Herausforderer, die bisher nicht an der Regierung waren, müssen natürlich viel mehr mit prospektiven Themen werben. Können nicht auf Zurückliegendes verweisen, sondern müssen sehr viel mehr mit Wahlversprechen in den Wahlkampf gehen. Und es ist ein ganz grundlegender Unterschied in Wahlkampagnen.
Aber ist es dann auch, wenn man einen Slogan wie Sie kennen mich, das, was Sie jetzt zitiert haben, wenn man damit in den Wahlkampf geht, ist das auch eine Art Versprechen?
Es ist schon ein Versprechen. Es ist ein Versprechen darauf, auf Kontinuität, auf Weiterführung und damit kann man ja auch nur werben, wenn man weiß, dass ein Großteil der Bevölkerung mit dem, was man in den letzten 4 Jahren geleistet hat, auch zufrieden ist. Insofern ist es schon auch ein Versprechen. Es ist ein Versprechen auf wenig Veränderung, ein Versprechen auf Stabilität. Während Herausforderer natürlich auch mit Umbruch werben müssen.
Inwieweit sind Legislaturperioden, die dann begrenzt sind auf 4 oder 5 Jahre, ein Hindernis für wirklich ambitionierte Versprechen?
Ich denke, das kann man schon, aber es ist natürlich auch ein gewisses Wagnis und dass Parteien unter Entscheidungen, die frühere Parteivorsitzende, Kanzler und so weiter getroffen haben, dann im Nachhinein leiden. Dafür ist die SPD ja das beste Beispiel. Aber natürlich gibt es Themen, also Energiewende, die Klimaziele, das sind natürlich Themen, die extrem langfristig angelegt sind, die in einer Legislaturperiode auch nicht zu handeln sind. Aber das ist Politik. Selbstverständlich muss man auch solche Themen angehen und solche Versprechen leisten, die dann die Generation, also die politische Generation nach einem selber damit umgeht, ist eine andere Frage. Aber das heißt nicht, dass man dieses Versprechen nicht abgibt.
Und nun gibt es ja auch Beispiele, in denen Projekte angekündigt werden, Versprechen gemacht werden, die objektiv betrachtet möglicherweise sinnvoll sind, es dann aber, sagen wir mal, auch Widerstände von innen gibt. Wir haben das Beispiel in unserer Reihe jetzt hier gehabt mit Thüringen. Da hat Rot-Rot-Grün zum Beispiel das Projekt Gebietsreform gehabt. Das wurde von Experten als notwendig erachtet, damit kleinere Kommunen finanziell nicht ruiniert werden. Dann gab es aber zum Beispiel Widerstand von Bürgern und dann wurde dieses Projekt fallen gelassen. Wie geht man mit so einer Situation um?
Ja, man kann dann so ein Thema auch ein bisschen auf die Zeitschiene stellen, dass man sagt, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür, ist sich mit dieses Thema umzusetzen, dass man aber weiterhin den Dialog sucht und dann auf die Zeitschiene spielt, dass dieses Thema medial und in der öffentlichen Debatte vielleicht nicht mehr ganz so hoch gesetzt ist, um hier als Partei, die ja ein Versprechen nicht eingelöst hat, nicht ganz so verwundbar ist.
Kommt es halt dann eben auch auf die Kommunikation an?
Da kommt es ganz zentral auf die Kommunikation an, ganz klar.
Und wie ist es dann umgekehrt, wenn Versprechen eingehalten werden? Kommt es dann auch auf die richtige Vermarktung an?
Ja, natürlich. Das ist ja das Kernproblem momentan der SPD, die ja durchaus ihre Versprechen eingehalten hat. Also wenn man zum Beispiel an das große Thema der letzten Koalition Mindestlohn denkt oder ein anderes Thema, gutes Kita-Gesetz. Es gibt ja sehr viele Dinge, die die SPD versprochen hat und auch umgesetzt hat, aber sie kriegt es kommunikativ nicht hin, dass diese Erfolge ihr zugeschrieben werden. Und das ist ein ganz großes Problem.
Muss man dann raus aus so einer Koalition im Zweifelsfall?
Ich denke, man muss sich vielleicht erst einmal überlegen, wie man sich kommunikativ aufstellt, dass einem so etwas besser zugeschrieben wird, dass es als eigener Erfolg gesehen wird. Aber ganz klar ist es so, dass in großen Koalitionen letztendlich der Erfolg schwerpunktmäßig der größeren Partei, der Partei, die den Kanzler bzw. die Kanzlerin stellt, zugeschrieben wird. Insofern ist es eine doppelte Herausforderung für die SPD.
Dann schauen wir noch auf ein anderes Beispiel aus unserer Reihe. Wir haben eingangs schon mal kurz darüber gesprochen. In Bayern wurde eine Art Weltraumprogramm angekündigt, auf den Weg gebracht. Und Ministerpräsident Markus Söder hat dann eben auch relativ kurz nach der Wahl das versprochene Geld zur Verfügung gestellt, was natürlich die Betroffenen, die gefördert werden, gefreut hat und freut. Aber an der CSU-Basis gibt es da beispielsweise schon kritische Stimmen. Wie bewerten Sie dieses Beispiel?
Das ist ein ganz interessantes Beispiel. Das ist natürlich ein sehr sichtbares Beispiel. Ein Beispiel, zu dem jeder eigentlich sehr schnell auch eine Meinung haben kann. Es ist ein Thema oder ein Wahlversprechen, das auch zu einem Ministerpräsidenten passt. Also so ein sehr exekutives Beispiel, finde ich. Das ist ein Thema, das man letztendlich, wenn es hier an der Basis grummelt, wenn man hier vielleicht auch wieder ein bisschen zurückrudern muss, weil man zu viel Gegenwind aus dem eigenen Lager bekommt, dann natürlich auch wunderbar auf die Zeitschiene setzen kann. Man fliegt ja nicht von heute auf morgen auf den Mond, sondern das ist was, wenn man merkt, man muss hier zurückrudern, man auch über die Zeitschiene vielleicht auslaufen lassen kann.
Schauen wir nochmal auf einen anderen Aspekt, auf die Wahrnehmung, die mediale und auch die Wahrnehmung innerhalb der Bevölkerung von Wahlversprechen. Bekommen gebrochene Versprechen eigentlich mehr Aufmerksamkeit als eingehaltene?
Ich denke, dass ich es so pauschal nicht beantworten lassen kann, also mit Ja und Nein. Aber ich denke, man muss als Partei sich ganz im Klaren darüber sein, wenn man ein zentrales Thema im Wahlkampf hat und auf diesem Thema seinen Wahlkampf auch aufbaut, dass das ein Thema ist, an dem die Wahlbevölkerung die Partei letztendlich misst. Bei der SPD war das oder ist es das Thema Mindestlohn. Bei Merkel ist es das Thema Flüchtlinge, Energie, Klima. Das sind Themen, die ganz stark mit der Kanzlerin in Verbindung gebracht werden. Und solche Themen dürfen medial zumindest nicht den Anschein erwecken, dass sie nicht beachtet, nicht bearbeitet werden. Ob sie dann letztendlich eins zu eins umgesetzt werden, ist auch ein Thema der Kommunikation. Ganz klar.
Und welche Rolle spielen da Medien, vielleicht auch im negativen Sinne, wenn da etwas zu sehr zugespitzt wird?
Spielen eine ganz zentrale Rolle. Also ein Versprechen, das Helmut Kohl in den 90er Jahren gegeben hat, war blühende Landschaften. Das war jetzt kein Slogan, das war fast ein Narrativ. Und das ist ja ein Versprechen, das in Ostdeutschland nicht aufgegangen ist. Und mit ein Grund, nicht der einzige, aber mit ein Grund, warum wir in Ostdeutschland jetzt die AfD zum Teil als stärkste Partei sehen, ist ja die große Enttäuschung, die große ökonomische Enttäuschung, das Gefühl des Abgehängtseins, Angst vor Globalisierung. Und mit ein Grund dafür ist natürlich auch das gebrochene Versprechen der blühenden Landschaften.
Und nun kann man ja bei Helmut Kohl nicht mehr zur Rechenschaft dafür ziehen und Michael Kretschmer möglicherweise müsste dafür büßen in Sachsen.
Ja, ganz klar.
Und was die Öffentlichkeit angeht, also Wählerinnen und Wähler, wie verbindlich sollten Versprechen oder Ankündigungen im Wahlkampf für Wähler sein von Politikern oder Parteien?
Ich bin der Meinung, die Herausforderung liegt darin, verbindlich zu seinen Themen zu stehen, hat auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Aber die große Herausforderung besteht dann natürlich auch darin, wenn man in Koalitionsverhandlungen ist, hier auch ein Stück weit kompromissbereit zu sein. Das verstehen Wählerinnen und Wähler auch. Das ist gar keine Frage. Dass man natürlich zu seinem Markenkern als Partei steht, ist auch vollkommen klar, dass dieser nicht auflösbar ist, dass man nicht auf Teufel komm raus an die Macht will und dann auch Wahlversprechen aufgibt, zeigen ganz viele Beispiele in unserer Geschichte, dass Parteien sich hier nicht aufgeben dürfen. Aber ich denke, das wissen sie auch.
Und das war das Interview mit der Politologin Andrea Römmele hier in Deutschland heute für unsere Sommerreihe, Themenreihe zu Wahlversprechen und was aus ihnen geworden ist. Und das war damit auch der Abschluss dieser Serie. Alle Beiträge und auch dieses Interview können Sie natürlich wie immer mehrmals nachhören oder auch nachlesen unter deutschlandfunk.de. Das Ganze haben wir in einem extra Dossier für Sie gebündelt. Und das war's mit Deutschland heute für den heutigen Freitag. Am Mikrofon war Peter Sawicki. wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.